hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir feiern heute Palmsonntag, den Einzug Jesu in Jerusalem. Und bei den Herrnhuter Losungen steht für die heute beginnende Woche folgender Vers: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, die Verse 14 und 15. Ich bete. Gott, wir feiern heute Palmsonntag und wir wissen, dass jetzt die Karwoche beginnt, in der wir uns ganz intensiv an das Leiden und Sterben deines Sohnes erinnern. Und was da passiert, das ist einfach zu groß und zu hoch. So sehr hast du die Menschen geliebt, so sehr hast du uns geliebt. Das ist einfach unbegreifbar und wunderschön zugleich. Gott, dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag hat mich so als allererstes tatsächlich an den Massenstart eines Marathons erinnert. Hier sehen wir Bilder nicht von einem Marathon, aber vom Friedenslauf, der im letzten Juli stattgefunden hat und wo Kinder unserer Kindereinrichtung Kiebitz mitgelaufen sind, Menschen aus unserer Gemeinde gespendet haben, zugunsten von Friedensprojekten in Israel, Palästina und Jordanien. Auf den Bildern sieht man die Anstrengung, aber man sieht auch die Freude. Ganz besonders da unten auf dem Foto, auf dem Gruppenbild, wenn es geschafft ist, ist es doch wirklich richtig toll. Ja, vielleicht habe ich euch jetzt ein bisschen gespannt gemacht auf den Bibeltext, in dem es unter anderem heißt: Lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und ich dachte so bei der Vorbereitung, wenn ich so an Gemeinde denke, wenn ich an Glauben denke, dann fällt mir doch auch ganz schnell das Bild von Ausdauersportart ein, wie zum Beispiel der Marathon. Wer am letzten Sonntag mit in der Jahresgemeindestunde war, der konnte miterleben, dass Volker sich bei zwei Menschen im Namen von uns allen bedankt hat für wirklich lange, lange Zeit der Mitarbeit. Einmal bei Maren und einmal bei Marion. Marion, das Geschenk hast du ja schon gekriegt, aber das Dankeschön von dieser Stelle nochmal. Schmeckt der Tee? Super. Und den beiden wurde stellvertretend ganz herzlich Danke gesagt. Und ja, vielleicht können alle, die schon länger in der Gemeinde sind, sich länger mit einbringen und auch schon länger im Glauben stehen, es tatsächlich nachvollziehen, dass das schon was mit Geduld zu tun hat und mit Ausdauer. Wir singen wieder.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Kleinkindern und Kindern, die in die Sonntagsschule gehen und, wenn Bedarf, in die Kleinkindbetreuung. Was macht ihr denn heute Schönes?
Wir hören heute von Simon von Gerät. Und wer ist das? Das ist jemand, der eine schwere Last tragen muss.
Eine schwere Last ist der Tragen. Aber mehr wird nicht verraten, ja? Nur als kleiner Hinweis, einige haben ja ein bisschen gezuckt, als wir das erste Lied gesungen haben, ja? Also, Hand aufs Herz, also meine Kinder singen seit 4 Wochen O Tannenbaum und alle möglichen anderen Lieder. Wir sind schon überlegen, welche Zwangsmaßnahmen wir einleiten können, um einfach deutlich zu machen, dass es Ostern wird. Aber das Gemeine ist, es gibt ja fast keine Osterlieder. Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, ist ein Osterlied. Das wurde tatsächlich ursächlich für die Osterzeit also geschrieben und auch gesungen und ist erst in der Folge dann als Weihnachtsschlager berühmt geworden. Aber so ist das manchmal mit Liedern, es wird was anderes draus als ursprünglich geplant. So, das war der Prolog zu diesem schönen Lied. Das war nur so schön, in die Runde zu gucken. Alle, viele Gesichter, die sich fragen, ob sie irgendwas nicht mitbekommen haben. Doch, ihr seid richtig hier, also ihr seid zeitlich und räumlich richtig orientiert, wenn es die Karwoche ist, das heißt der letzte Sonntag vor Ostern, und ihr in der Bethania-Gemeinde seid hier in Berlin, Moabit, 11 Uhr. Ja, da sind manche zeitlich desorientiert, aber tatsächlich um 11 Uhr fangen wir in der Regel die Gottesdienste an. Der Predigttext. Wir haben ja schon die ersten Hinweise bekommen. Der wurde noch nicht gelesen, wenn ich alles richtig mitbekommen habe. Der Predigttext hat also etwas zu tun mit dem Laufen. Schön, das haben wir dann im Mai wieder, ne? Wenn dann die ganze Stadt zu ist und Hunderttausende, wie viele sind es? Zehntausende? Hunderttausende? Der große Marathon? Der ist im September und der Halbmarathon ist im Mai. Ne? Und dann wirklich die ganze Stadt, wer auf einmal alles Halbmarathon läuft. Man staunt, auch Leute, denen man es kaum zutrauen würde. Dann ist die Stadt dicht. Der Text, um den es heute geht, hat tatsächlich mit dem Laufen zu tun. Es ist ein Thema und der Text selber steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ich lese diese Verse in einer Übersetzung nach der Lutherbibel von 1984. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Das sind die Verse der Perikope für den heutigen Sonntag. Verse, die direkt anschließen an das Kapitel 11. Und wer einmal wissen will im Alten Testament, who is who? Wer sind die wichtigsten und bedeutsamsten Personen, die Menschen im 1., 2. Jahrhundert nach Jesu Geburt einfallen als Glaubensvorbilder, dann wird man ganz schnell konzentriert fündig in Hebräer 11. Eine ganze Reihe von Glaubensgestalten des Alten Testamentes werden aufgerufen und an ihre Werke, an ihren Glauben erinnert. Es fängt an mit Abel, es geht weiter mit Henoch, über Noah zu Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab. Das sind die, die er direkt mit Namen nennt. Und jeweils auch die Schlüsselerlebnisse ihrer Biografie aufruft, um dann deutlich zu machen, dass es alles Menschen waren, die es gewagt haben zu glauben. Menschen, die es gewagt haben, Gott zu vertrauen und die manchmal auch auf ganz verschiedenen Wegen am Anfang überhaupt nicht damit jemals einen Zusammenhang für sich entdeckt hätten, ihr Leben Gott anzuvertrauen, aber die auf ihrem Lebensweg Entscheidungen getroffen haben, weil sie Gott begegnet sind, weil Gott ihnen begegnet ist und die sich entschieden haben, die Konsequenzen getroffen haben und die geglaubt haben. Und das ist das große Thema des Glaubens, des Vertrauens, das der Hebräerbrief an dieser Stelle im Kapitel 12 auf den Punkt bringt. Die Situation für die Menschen damals ist auch nicht einfach. Denn die christliche Kirche hatte sich etabliert und hatte mehrere Generationen auch von Christen erlebt in der Gemeinde. Und während am Anfang die christliche Gemeinde sich ganz gut ausbreiten konnte und sich in Kleinasien und rund ums Mittelmeer immer mehr Gemeinden bildeten, gab es auf einmal eine Entwicklung, dass die Christen, die immer mehr wurden, gehasst wurden. Und dass die Christen verfolgt wurden. Als Sekte, die zu groß und zu gefährlich wurde. Und es war wirklich kreuzgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Glauben zu bekennen. Denn in diesen Jahren starben Zehntausende von Christen am Kreuz. Gekreuzigt, ob ihres Glaubens, ob ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus. In eine solche Situation hinein, schreibt der Hebräerbrief, und ermutigt Menschen zu glauben und zu vertrauen. Allerdings ist die Situation von damals nicht unsere Situation heute. Wir haben eine andere Wirklichkeit. Und an einigen Textbausteinen werde ich versuchen, das auch ins Hier und Jetzt hinüberzunehmen. Darum, sagt der Text, darum auch wir. Die herzliche Einladung, so wie die Vorbilder des Alten Testaments es waren, sind wir eingeladen, sind wir aufgefordert, auch zu vertrauen und zu glauben. Darum auch wir, Doppelpunkt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Das ist der erste Schritt. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Ist ja ein interessanter Satz, ne? Das heißt also, wie soll ich mir das vorstellen? Heißt es also dann, wenn ich dann in den Himmel gucke und in die Wolken gucke, da habe ich dann Henoch. Der ist ja der einer der ganz von zweien, der also lebendig aufgefahren ist mit einem Feuerwagen. Oder sehe ich dann andere Glaubensgestalten oder Abraham oder Sarah? Was ist das für ein Gedanke, die Wolke von Zeugen? Was dahinter steckt als Idee, ist ganz einfach. Es ist der Hinweis darauf, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, die bezeugen können, dass es funktioniert. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, die wir uns zum Vorbild nehmen können, um zu sehen, dass es mit dem Vertrauen auf Gott und mit der Nachfolge funktioniert. Die Wolke von Zeugen finde ich ganz spannend. Ein großer Theologe, ich glaube es war Karl Barth, sagte, immer wenn er mal zwischendurch völlig verzweifelt und nicht mehr weiß, wie er bestimmte Dinge begreiflich machen soll oder fassen kann und wenn er an seinem eigenen Glauben fast verzweifelt, sagt er, dann habe ich in meiner Bibliothek, in meinem Arbeitszimmer eine ganze Reihe von Fotos und von Stichen von Menschen des Glaubens. Menschen des Alten und Neuen Testamentes, aber auch von Menschen der Neuzeit, das heißt, die als Theologen oder als Menschen, die in der Nachfolge Jesu Christi standen, ihm wichtig sind. Und er sagte, manches Mal, wenn er dann verzweifelte, guckt er auf diese Bilder und erinnert sich an den Text aus Hebräer 12 mit der Wolke der Zeugen. Mit dem Gedanken, dass selbst wenn es bei mir im Augenblick nicht funktioniert, wenn ich im Augenblick nicht sehe und erkenne, alleine der Blick auf diese Menschen hilft, um sich zu erinnern, dass es geht, dass es funktioniert. Dass es etwas an Geschichte gibt, die tragfähig ist und die getragen hat. Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir nicht in der Lage, selber daran zu glauben, dass wir zu einem Ziel kommen werden. Es gibt Situationen im Leben der Nachfolge Jesu Christi, wo wir nicht wissen, was kommt, wo wir keine Idee haben, aber wo wir sicher sein können, dass es hilft, wenn ich an dieser Stelle auf Vorbilder achte und in einer Phase, wo ich selber nicht sehe, dennoch etwas geschieht, etwas passiert, wenn ich auf diese Vorbilder achte und gucke. Darum auch, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ich war gestern Abend auf der Internetseite runnersworld.de. Kennt ihr einer? Keiner? Das ist die größte Internetseite zum Thema Laufen in Deutschland, die größte Zeitschrift. Es war genial. Man kommt darauf, hat so 8 Rubriken, tak, 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 tak. Laufen, Laufkleidung, Lauftechnik, Technik drumherum, Lauftraining aufbauen, Essen, Trinken, alle möglichen Geschichten, alles, was irgendwie mit Laufen zu tun haben kann, damit man es gut und richtig macht, stand ratatatan in einer Reihe mit Unterthemen, wunderbar bis in die 3., 4. Ebene gestaffelt. Man konnte innerhalb kürzester Zeit einen kompletten Überblick bekommen, wie man aus einem absolut ungeeigneten, nicht trainierten Körper über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten zu einem relativ athletischen, sportlichen Mensch wird. Cool, ne? Habt ihr das schon mal auf einer christlichen Internetseite gesehen? Da dachte ich so einen kurzen Augenblick daran, ob eigentlich jemals in dieser Welt jemand auf die Idee gekommen ist, das tatsächlich jetzt in guter Art und Weise zu übersetzen. Also Christen, ja, was heißt Runner, Runners World, christenworld.de, wie es funktioniert, was ihr machen müsst, was ihr könnt, was ihr ablegen müsst, wie ihr dahin kommt, Vorbilder, wie kann man es machen, Trainingsplan und ähnliches. Habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß sogar nicht mal, ob ich das gut finden würde. Aber ich dachte mir, schade, dass ich es aber noch nicht mal gesehen habe, dass es anscheinend sowas auch gar nicht gibt. Denn die Frage, wie gelingt mir das überhaupt, eine christliche Nachfolge zu leben und zu gestalten, das ist eine Frage, von der ich vermute, dass viele von uns sich damit beschäftigen und Antworten erwarten. Und auch in einem Gottesdienst Antworten erwarten. Was hier der Text deutlich macht, ist, dass es darauf ankommt, Dinge abzulegen. Sogar sehr konkret, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Man könnte auch übersetzen, lasst uns alles ablegen, was uns daran hindert, Jesus Christus nachzufolgen. Und das ist ja spannend, wenn ich da mal drüber nachdenke, jeder von uns in einer stillen Stunde mal drüber nachdenkt, was eigentlich behindert mich in meinem Glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder so auf 2, 3, 5 Punkte kommt, wo wir feststellen, eigentlich weiß ich das. Eigentlich weiß ich, dass dieses Verhalten, dass diese Angewohnheit, dass das, was ich da tue oder nicht tue, dazu führt, dass ich in meinem Glauben nicht weiterkomme oder nicht tiefer komme. Und dennoch ist es so vertraut und so lieb. Ganz kleines Beispiel haben wir zum Beispiel in unserer Gebetsgruppe eingeübt, im Winterhalbjahr. Das war das Gebet der liebevollen Aufmerksamkeit. Da ging es dann darum, einmal wahrzunehmen, wie beenden wir eigentlich einen Tag. Was macht die klassische Deutsche abends die letzten 90 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen? Schön wär's, ne? Ganz sicher nicht. Statistisch gesehen lässt es sich nachweisen, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Deutschen mindestens die letzten 90 Minuten des Tages, egal welche Uhrzeit sie ins Bett gehen, vor dem Fernseher verbringen. Und dass für ganz viele das Letzte, was sie an einem Tag wahrnehmen, das Signal ist, wenn der Fernseher ausgeht, Zähne putzen, ab ins Bett. Zwei Drittel bis drei Viertel. Und wir haben dann in dieser Gebetsgruppe einfach eingeübt, was sich verändern kann, wenn ich ganz bewusst die letzte Viertelstunde oder halbe Stunde meines Abends darauf verwende, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes den Tag an mir vorbeigehen zu lassen, noch einmal zu bewerten und wahrzunehmen, was gewesen ist, es dann auch wieder loszulassen und dann den nächsten Tag anzugucken, der kommen wird, was mir begegnen wird vermutlich, und auch wieder loszulassen und dann alles Gott hinzugeben, auch mit der Frage, wohin mich meine Sehnsucht ziehen wird. Und ich glaube, es hat denen, die es kennengelernt haben, ziemlich gut gefallen. Es hat eine ganz andere Qualität, wenn ich mich so aus einem Abend verabschiede. Wenn ich mit einer solchen Haltung in die Nacht hineingehe, wird es mein Leben verändern. Und es wird mir gut tun. Und so gibt es viele kleine oder große Sachen in unserem Leben, wo wir Dinge tun, bei denen, wenn wir einmal wirklich ernsthaft drüber nachdenken, wir sehr schnell merken, ob sie uns gut tun oder nicht. Und wir können uns dann vielleicht manchmal auch wundern, wie viele Dinge da sind, die nicht gut sind. Von denen wir auch wissen, dass sie nicht gut sind. Und wir sie dennoch tun. Ein schneller, kurzer, einfacher Satz. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert. Heißt aber auch, vielleicht brauchen wir manchmal noch den Impuls wahrzunehmen, dass auch schlechte Angewohnheiten und Gewohnheiten nicht Schicksal sind, sondern dass wir sie ablegen können. Aber dass es eines bewussten Aktes bedarf. Oder wie hat ein englischer Schriftsteller es mal beschrieben, schlechte Angewohnheiten sind wie ungebetene Besucher, die man Treppenstufe für Treppenstufe aus der Wohnung schmeißen muss. Das passiert tatsächlich. Dass wir auch erleben, dass die Angewohnheiten sich wieder durch die Hintertür einschleichen oder dass wir kaum, dass wir uns verabschiedet haben, gar nicht mehr merken, dass sie schon wieder an der Tür sind. Aber dass wir selber die Möglichkeit haben, vieles sein zu lassen. Das abzulegen, was uns beschwert. Und die Sünde. Und da kommen nicht die Übertretungen, es gibt ja im Griechischen und auch im Hebräischen verschiedene Wörter für das Thema Sünde. Hier steht im Griechischen das Wort Amartia. Das heißt nicht die täglichen Übertretungen, an denen das deutlich wird, sondern Sünde meint schon den Grundzustand, das grundsätzliche Getrenntsein von Gott, wo wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass das nicht okay ist, dass es nicht gut ist. Ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Als hätten wir die Freiheit, das zu tun. Da hätte dann Jesus Christus für uns sterben müssen, wenn wir das selber tun können. Um es kurz zu machen, damit die Predigt nicht zu lang wird. Was an dieser Stelle deutlich wird, ist, dass zum Handeln Jesu immer auch unser Handeln hinzukommen muss. So wie der Wille und der Wunsch Jesu, dass unser Leben sich verändert, steht, muss zu seinem Erklären zu uns auch unsere Erklärung zu ihm kommen. Es ist immer eine beidseitige Willenserklärung. Und es reicht auch nicht einfach, dass er bereit ist, uns die Sünden zu vergeben und uns die Möglichkeit für einen Neuanfang geben möchte, sondern es bedarf auch der bewussten, klaren Entscheidung, ich will das. Ich merke, dass da Dinge sind, die für mein Leben nicht gut sind. Dinge, bei denen, wenn ich die Bibel lese, ich merke, Gott hat mich anders gedacht. Und ich beim Lesen der Bibel merke auch, Gott hat mich besser gedacht, als das, was ich manchmal wahrnehme. Als das, was ich manchmal lebe. Und die Chance wahrzunehmen, dass etwas an Veränderung entstehen kann, wenn wir im Angesicht Gottes erfahren und erleben, wie er uns sieht, wie er uns gedacht hat. Wenn wir das Bild erkennen, in das hinein er uns umgestalten will. Und dann lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ein Kampf. Man gewöhnt sich an die Sprache, selbst im Fußball, egal woanders, Tarifkämpfe, alles Mögliche in unserer Umwelt, wo Parteien miteinander zu tun haben, wird gerne mit dem Wort Kampf beschrieben. Aber hier ist es ein geistlicher Kampf, der uns als Hausaufgabe einfach mitgegeben ist, an dem wir nicht vorbeikommen. Eine Hausaufgabe, wo wir selber entscheiden können, ob wir sie tun oder nicht. Lukas war selber jetzt im März eine Woche fast 10 Tage krank und hat dann in Deutsch ganz viele Hausaufgaben liegen gehabt. Und sie kamen ihm vor wie ein riesengroßer Berg. Ein 7-Jähriger, der völlig verzweifelt, weil er 12 Seiten zu schreiben hatte. An dieser Stelle war ich dann als Erziehungsberechtigter das Vorbild. Ich habe mich mit ihm hingesetzt. Und ich habe ihm deutlich gemacht, Lukas, es kommt nicht darauf an, dass du diesen riesengroßen Berg vor dir siehst. Der bringt dich um. Dann hast du keine Lust. Das demotiviert dich. Aber lass uns losgehen. Lass uns anfangen. Lass uns laufen. Und wir sind dann tatsächlich Seite für Seite durchgegangen. Und nach 3 Stunden hatte er nicht 12, 14 Seiten geschafft, sondern 24. Locker, flocker und war hinterher glücklich wie ein Honigkuchenpferd, weil er eine Leistung geschafft hatte, die er sich selber nie hätte erträumen können, dass er zu sowas in der Lage ist. Und das ist ja auch oft das Geheimnis, nicht erst den Riesenberg angucken, sondern anzufangen, loszulegen, zu laufen. Und dann übrigens auch daran zu denken, aber die länger an der Bethania-Gemeinde sind, kennen auch den Gedanken, dass die Gemeinde Jesu Christi nie von Sprintern lebt, sondern von Langläufern. Und dass manch einer, der dann kurz lossprintet und mit muskelbepackten Ober- und Unterkörper uns zeigt, wow, wie ein Körper aussehen kann, nach ungefähr 1 Kilometer sowas von übersäuert ist und völlig fertig ist, weil er einfach nicht gebaut ist für den langen Lauf. Gemeindearbeit ist ein Langlauf. Da geht es nicht um Gewichtheben oder Sprint oder Körper, die einfach bestaunt und bewundert werden sollen, sondern es geht tatsächlich um die Ausdauer. Als ich ein 9-jähriger Junge war, hatte ich ein ganz glückliches Erleben, als ich in Kamen im Ruhrgebiet eine Veranstaltung mitmachen durfte, an der Harald Norport teilgenommen hat. Kennt ihr noch eine? Harald Norport? Ja, 1962 Olympiasieger im 4000-Meter-Lauf? Kennt keiner, ne? Ich weiß noch, als ich klein war, habe ich ihn öfter im Fernsehen gesehen und ich fand das so toll. Das ist ein Mann, der ist 1,85 Meter groß, wiegt 60 Kilo, sieht aus, als fällt er gleich tot um, wenn man ihn nur einmal anbläst. Und der Mann konnte laufen und hat Sprints auch hingelegt nach einem Langlauf, dass alle anderen Läufer verzweifelt sind. Das war ein ganz zäher Brocken, der einfach Kondition hatte. Und das hat mir damals als 9-Jährigen enorm imponiert und ich war so glücklich, als ich von dem ein Autogramm hatte. Also für einen 9-Jährigen relativ ungewöhnlich vermutlich. Harald Norport kennt heute niemand mehr, wirklich. Aber es hat mich einfach beeindruckt, weil ich dachte, der Mann, der hat Kontinuität, der hat Zähigkeit. Das brauchen wir für die Gemeinde. Wir brauchen in der Gemeinde Jesu Christi Menschen, die ihre Kräfte einteilen und die daran denken, dass es ein langer Lauf ist. Ein Lauf, wo es gut ist zu gucken, dass man nicht aus der Puste kommt. Ein Lauf, bei dem es darauf ankommt, Stück für Stück und Schritt für Schritt den Weg zu laufen und zu gucken, wo man auch wieder auftankt, wo man nachtankt, wo man vielleicht auch mal einen Schritt langsamer rennen muss oder vielleicht auch mal zu Fuß geht, um dann einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Und dann kommt der Vers 2. Um aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der Hinweis darauf, er hätte es nicht tun müssen. Der Hinweis darauf, er hätte auch einfach tatsächlich Freude, Chara. Charis ist die Gnade, Chara ist die Freude. Das heißt, er hätte einfach eine ganz gnädige Zeit erleben können. Aber er hat das nicht festgehalten, sondern er war bereit, das Kreuz zu erdulden, die Schmach. Aber er ist auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, der Hebräerbrief weist darauf hin, es gab einen Weg hinab, aber es gab auch einen Weg hinauf. Und er ist intronisiert zur Rechten Gottes. Was ich aber stärker besehen möchte, ist dieser erste Versteil. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn ich diese Verse angucke, wenn ich die Begriffe im Griechischen ansehe, wird es spannend, wie ich es übersetze. Die schönste Übersetzung habe ich in der American Standard Bible gefunden, die dieses erste Wort übersetzt hat mit To fix one eyes trustingly. Für alle die im Englischen nicht so mächtig sind, jemanden mit Vertrauen in die Augen sehen. Wobei in die Augen sehen sogar to fix noch mehr ist. Das heißt wirklich sich darauf konzentrieren, das scharf schalten. Jemanden vertrauensvoll in die Augen sehen. Es gibt in den verschiedenen Bibelübersetzungen auch ganz andere Übersetzungsformen dieses Wortes. Aber ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich nicht hingucken. Nicht einfach gedenken oder erinnern oder darauf achten, sondern tatsächlich das eine, das Stichwort aufsehen, das heißt auch von etwas wegsehen und dann ganz gezielt jemanden in die Augen gucken. Und es macht einen riesen Unterschied, ob ich jemanden angucke oder ob ich jemanden in die Augen gucke. Wer es nicht glaubt, macht den Test mit kleinen Kindern, wo man den Eindruck hat, sie könnten eventuell gerade gelogen haben. Das ist dann einfach immer wieder eine wunderbare Erfahrung. Komm mal her, guck mich mal an, sag nochmal, dass du das nicht getan hast. Ich habe das nicht getan. Sag nochmal, dass du es nicht getan hast und schau mir in die Augen. Ich habe das nicht getan. Sag nochmal, dass du es nicht getan hast. Ich habe das nicht getan. Und dann fragen sich die Kinder, wie Eltern rauskriegen, wann ein Kind lügt. Das Geheimnis ist so klein. In dem Augenblick, wo ich jemanden in die Augen gucke, passiert etwas. In dem Augenblick, wo ich jemanden wirklich ganz bewusst wahrnehme und nicht nur stumpf jemanden angucke, so halb durch ihn hindurch, in dem Augenblick bekommt jemand Wertschätzung, bekommt jemand Aufmerksamkeit. In dem Augenblick passiert etwas, das viel tiefer geht, als wir einfach oft bedenken. In dem Augenblick, wo ich jemanden wirklich in die Augen gucke, gehe ich in Kontakt. In dem Augenblick, wo jemand sieht, dass meine Augen seine Augen sehen, wissen beide, dass sie sich im Augenblick auf nichts anderes konzentrieren, dass sie nichts anderes fixieren und dass das mit die engste Form von Kontaktaufnahme nur durch äußerliches Erscheinen und Verhalten ist, die uns überhaupt möglich ist. Sich tief in die Augen schauen heißt auch, ich vertraue dir, ich halte das aus, heißt auch, ich wertschätze dich und heißt, ich will in Kontakt sein zu dir. Und wir werden es auch einfach feststellen. Ihr müsst einfach mal in eine Gruppe hineingehen von Menschen unterschiedlicher Art, Menschen, die euch, wie ihr meint, mögen und kennen und Menschen, die das nicht tun, aber die in einer Gruppe zusammen sind. Und dann achtet einfach einmal darauf, wenn ihr hineinkommt, wenn ihr hineingeht, was passiert? Wer euch in die Augen guckt? Wer euch Wertschätzung entgegenbringt durch die Konzentration, durch das wirklich euch wahrnehmen. Und das Verrückte ist, solche Botschaften kommen in Sekundenbruchteilen an. Solche Sekunden, die entscheiden, ob jemand zum Beispiel in eine Gemeinde wiederkommt oder nicht. Es sind die Sekunden, die wir oft nicht mal reflektieren, wo wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, ob wir an der Tür wahrgenommen worden sind, ob wir begrüßt worden sind, ob jemand mich gesehen hat. Und durch das Ansehen, mir Ansehen gegeben hat. Es ist so faszinierend, wenn wir über dieses Wort nachdenken, wo wir tun es meistens nicht, was es heißt, dass wir jemandem Ansehen geben. Da hat jemand Ansehen, heißt nichts anderes, als er ist ein Mensch, der angesehen wird. Es ist ein Mensch, dem andere in die Augen gucken. Jemandem Ansehen zu verleihen, ist eine der leichtesten Übungen der Welt. Und es geschieht überall dort, wo wir jemanden wirklich angucken, und in dem Augenblick ganz in Kontakt mit ihm gehen. Nichts anderes sagt dieser Text. Alles andere, was auch in Bibelübersetzung steht, ist zu klein. Lasst uns in dieser Art und Weise vertrauensvoll aufsehen und Jesus ansehen. Dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und in der Art, wenn wir dann in Kontakt gehen, werden wir erleben, dass manches nicht in unserer Verantwortung liegt. Dann werden wir erleben, dass tatsächlich er derjenige ist, der für unser Leben zuerst eine Vision hatte. Dass er derjenige ist, der etwas angefangen hat, lange bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben. Dass er aber nicht nur der Anfänger ist, sondern im Griechischen auch ganz deutlich der Akzent steht, dass er der Anführer ist. Ich bin nicht derjenige, der immer sagen muss, wo es lang geht. Ich kann das auch nicht als Mensch. Aber ich habe einen Anführer. Ich habe jemanden, dem ich vertrauensvoll in die Augen gucken kann, mit dem ich in Kontakt kommen kann, der etwas vor mir für mich begonnen hat, der mich anführen will und der, und das ist außerordentlich barmherzig, der es auch mit mir zu Ende bringen wird. er ist es, der es für mich mit mir zu Ende bringen wird. Und manches Mal, wenn wir auch überlegen in der Nachfolge, ob es funktioniert, ob es geht, ob es noch Sinn macht, ist es auch enorm entlastend, wenn wir dann sagen können, das muss ich nicht selber machen, das muss ich nicht mal selber sagen oder glauben, sondern an den Stellen, wenn es mir droht zu entgleiten, macht einfach diese eine Sache. Schaut vertrauensvoll in die Augen Jesu. Und in dem Augenblick verändert sich unser Leben. Wenn man das dann liest und dann in Vers 3 nochmal liest, wird man vielleicht auch merken, wie tiefgehend die Botschaft ist, die der Hebräerbrief an dieser Stelle weitergibt. Denn in Vers 3 heißt es, ich lese auch wieder Luther, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Gedenkt, steht in den meisten Übersetzungen. Denkt. Im Englischen kriegt man dann vielleicht schon wieder den ersten Hinweis. Da steht nämlich nicht das zu erwartende Wort, sondern da steht consider. Und wer dann überlegt, wie man das dann wiederum rückübersetzt oder wie man das im Zusammenhang übersetzt, stellt man fest, betrachten. Schlachterbibel und Elberfelder nehmen genau diese Verse als einzige deutsche Bibelübersetzung auf. Und übersetzen auch die Schlachter mit achtet, die Elberfelder für mein Empfinden an dieser Stelle am deutlichsten betrachtet. Also nochmal der Hinweis. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Oder ob ich sage, nochmal betrachtet den. Achtet auf ihn. Und guckt, was dann passiert. Es ist wieder die Frage, wo liegt unsere Aufmerksamkeit? Es ist wieder die Frage, wo liegt unser Fokus? Denn da, wo unsere Aufmerksamkeit und unser Fokus liegt, wird etwas geschehen und wird etwas entstehen. Da, wo wir uns eine Vorstellung machen, werden wir etwas erleben, das sehr viel mit dieser Vorstellung und der Sache, auf die wir achten und uns konzentrieren, dann auch mit sich bringt. Ich finde das ganz spannend, weil diese uralte biblische Erzählung, diese uralte Erfahrung der Bibel über fast 2000 Jahre, was das bedeutet, dass in dem Augenblick, wo wir auf Gott schauen, Gott in unserem Leben konkret wird und Erfahrung mit sich bringt. Dass Menschen, die sagen, wo ist denn Gott und ich habe ihn nie gesehen, er ist nie bei mir begegnet, sich sofort ändern kann, wenn ich Menschen sage, rechne mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben und nach 14 Tagen sprechen wir uns wieder, du wirst ihn erlebt haben. Weil unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus da ist, sind wir erst in der Lage, auch Dinge wahrzunehmen, die sich dann ereignen können. In diesen Wochen gibt es ein Buch, das im letzten Jahr aus Amerika gekommen ist, mit einem Video, das ist der absolute Esoterik-Brüller Nummer 1. Wird fast überall als Top 1 verkauft und wird auch enorm beworben, heißt The Secret. Das ist wirklich eine beeindruckende Erfahrung, sich damit auseinanderzusetzen. The Secret ist eine Grundidee, die aus Amerika kommt, die als Geheimwissenschaft gehandelt wird. Also 50 Jahre war es verschwiegen worden und sei in Vergessenheit geraten. Jetzt endlich ist The Secret wieder offenbar geworden, wird aller unser Leben verändern können, weil The Secret heißt, dass die Energie, die wir an Dinge verwenden, an die wir glauben, dazu führen wird, dass diese Energie, die in den Kosmos ausgestrahlt wird, den Kosmos verändert und genau das, was wir glauben und in den Kosmos geben, zu uns zurückkommen wird. Heißt, das war toll, da gab es dann in dem Video sogar eine Frau, die sitzt vor dem Juweliergeschäft, guckt sich die Perlenkette an. Schnitt, übernächstes Bild, der Mann kommt nach Hause, packt eben diese Perlenkette aus und hängt sie um den Hals. Und das Video meint in allem Ernst, dass genau das passiert ist, weil sie es gesehen hat, weil sie es geglaubt hat und gesagt hat, das ist meine Perlenkette, die soll mir gehören. Das Hübsche ist, es gibt dann so eine australische Serie, den Link kann ich euch gerne schicken, wenn ihr wollt, die sowas dann auch ein bisschen verhunepiepeln, was eigentlich auch sinnvoll ist. Die sind dann nämlich in den Laden gegangen, haben sich zwei Herrenhemden angeguckt, haben ihre Gedanken in den Kosmos geschickt, haben gesehen, wie sie zurückgekommen sind, haben sich die beiden Hemden genommen und sind mit denen aus dem Laden gegangen. Eine verzweifelte Verkäuferin hinterher. Und nein, sie haben die nicht bezahlt. Und dann sagt dann der, oh Mensch, nee, muss ich auch nicht, die gehören jetzt mir. Ich habe das Signal in den Kosmos gegeben, der Kosmos hat es mir zurückgegeben. Und haben dann doch etwas für Ärger gesorgt und auch versucht, bei den Lottozahlen damit umzugehen, aber hat nicht geklappt. Aber das, also nochmal, aber ganz wichtig ist, das ist im Augenblick der Mega-Brüller. Und ich habe eine ganze Reihe von Netzwerken, in denen ich irgendwie drin bin, wo alle Woche ungefragt 2, 3 Einladungen dazu kommen, diesen Film zu sehen mit anschließender Aussprache und festzustellen, wie unser Leben sich verändert, wenn wir einfach an Dinge glauben. Und wenn wir dann auch erleben, wie wir erleben können, dass es zurückkommt. Wow. Und dann denke ich manchmal wirklich, es ist überhaupt nichts Neues, aber es ist ein neuer Ismus und ist etwas verloren gegangen anscheinend von christlicher Identität, die genau das seit 2000 Jahren sagt. Das, worauf wir achten, wird viel eher in unserem Leben konkret werden können, als das, wofür wir nicht offen sind. The Secret geht von meinem Empfinden absolut zu weit. Das ist eine Irrlehre und eine Esoterikgeschichte hoch 3. Aber ich glaube daran, dass diese Erfahrung tatsächlich bei Gott elementar zu unserem Leben gehört. Betrachtet. Guckt, wo euer Fokus ist. Wo ist der Punkt eurer Konzentration, eurer Aufmerksamkeit? Und dann auch der Hinweis darauf, dass hier ein Wort im Griechischen steht, das heißt Analogia. Wir kennen die Analogie, die hat sich ja bis in unsere Sprache erhalten. Das heißt, die Ähnlichkeit und die Entsprechung. Das heißt, dort, wo wir betrachten, dort, wo wir angucken, ist ein Begriff im Griechischen zu finden, der mit Ähnlichkeit und Entsprechung zu tun hat. Und in diesem Sinne hat das, was The Secret massiv übertreibt, einen ganz wichtigen Hinweis und Impuls, der tatsächlich da ist. Das, was wir betrachten, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wird etwas sein, dem wir ähnlich werden können, das uns irgendwann entspricht. Die Menschen, die für uns Vorbilder sind, sind ja von uns zu Vorbildern geworden, weil sie etwas haben, wo wir eine Ähnlichkeit und Entsprechung wünschen. Und in dem Augenblick, wo wir sie auch als Vorbilder wahrnehmen und auch mit diesem Bild leben, kann sich etwas in unserem eigenen Leben umgestalten. Es kann zur Analogie kommen. Und das sagt der Hebräerbrief, ist so wesentlich und so wichtig, dass wir das tun. Lasst uns betrachten Jesus. Und dann gedenken an den. Die Analogia leben. Mit einem, der es nicht hätte tun müssen, aber der es getan hat. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Die meisten Bibelübersetzungen schreiben hier Widerspruch. Das erste Wort in diesem Vers heißt Analogia. Das Wort, das hier für Widerspruch steht, heißt Antilogia. So spannend, oder? Wir haben einmal den Begriff Analogia und einmal Antilogia. Zwei Wörter, die fast zum Verwechseln ähnlich sind. Zwei Wörter, die aber dann in der Bedeutung auch absolut kontrovers stehen. Wenn wir einmal gucken, wo dieses Wort Antilogia auftaucht und wie es übersetzt wird, dann landen wir bei Streiten, Streit, Zankapfel. Wenn wir einmal überlegen, auch wo in der Septuaginta, das heißt in der lateinischen Übersetzung des Alten Testamentes und in der griechischen Übersetzung, diese Begriffe auftauchen, dann wird es im Alten Testament immer zitiert, in der griechischen Übersetzung, wenn es um einen Streitfall und einen Rechtsstreit geht. Das heißt, wir könnten übersetzen, habt euren Fokus auf den,